ein Zeichen dafür, dass wir was vergessen haben.
Dienstag.
Die Kollekte für die Anliegen der Gemeindearbeit hier vor Ort. Ja, vielen Dank, Uwe, dass du das einsammelst.
Steffi, ich hole jetzt mal den Text gerade.
Ja, ich bin dabei. Es ist,
Ja, nee, noch keine Eile.
Ja, ich.
Wir haben Zeit.
Ich auch. Das war reibungslos. Das war der Stressjob hier. Das ist nicht meins. Ich bin fertig übrigens.
Mensch, ist so schnell. So schnell komme ich noch gar nicht mit. Ja, okay, das macht ja nichts. Die Körbe können ja weiter rumgehen. Wenn wir uns mit einem biblischen Wort beschäftigen, biblischen Text beschäftigen, dann ist es immer wieder gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, warum wir das tun. Deswegen eine Erläuterung dazu, dass ich glaube, und viele von uns haben das auch erlebt und erfahren, dass die biblische Weisheit für uns Richtschnur sein kann und Orientierung gibt und auch Kraft und Verständnis für Zusammenhänge, die wir in unserem Leben erleben und wie die Welt überhaupt ist, und dass sie letztendlich uns auch zeigt, wie Gott ist und was er für uns getan hat. Und darum ist es gut, immer mehr die Bibel zu studieren, immer wieder die Bibel zu studieren. Und nicht, was ich hier sage oder weil ich hier etwas sage, ist das besonders wichtig, dass du zuhörst und dass du das aufnimmst, sondern mein Wunsch ist, dass du glaubst, dass du Vertrauen fährst, dass du wächst im Vertrauen zum biblischen Wort, aber auch im Vertrauen zu Jesus selbst. Und zwar, weil es eben biblisch ist, weil es eben Gottes Offenbarung ist und nicht, weil ich es sage. Das ist für mich ganz wichtig. Und deswegen beschäftigen wir uns damit und deswegen hören wir auch hier eine richtungsweisende Erläuterung an jedem Sonntag, wie man vielleicht eine Predigt auch nennen könnte. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 14 möchte ich gerne mit euch betrachten, nach einer etwas unbekannteren Übersetzung von Jörg Zink. Wir gehen also ein Stück weiter in der Apostelgeschichte, letzten Sonntag haben wir damit angefangen. Und das ist ja die Aufzeichnung der Taten der Apostel, eigentlich müsste man besser sagen, der Taten des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist derjenige ist, nämlich Gott, gegenwärtig und persönlich und lebendig aktiv durch die Gläubigen, der wirklich die Welt rockt, würde ich jetzt mal so sagen, um das verständlich zu machen für die Jüngeren unter uns, oder die Welt verändert, vielleicht für die Älteren, so wie mich, in unserem Raum. Also der Heilige Geist, der ist eigentlich der Aktive, der ist eigentlich derjenige, der die Welt durch die Gläubigen verändert. Und das ist das, was Gott ja weiterhin tut. Es ist sehr interessant, dass die Apostelgeschichte aufhört mit Kapitel 28 und völlig abrupt aufhört und kein Happy End da ist. Es gibt eigentlich gar kein Ende bei der Apostelgeschichte. Du musst mal irgendwann, wenn du mal Zeit hast und Lust hast, liest mal die Apostelgeschichte durch. Es ist ein faszinierendes, spannendes Buch. Es sind so viele Wendungen, es sind so viele dramatische Situationen dort, was die ersten gläubigen Menschen, die Jesus gefolgt sind, erlebt haben, als sie die Gesellschaft geprägt haben und auch verändert haben durch die Verkündigung und durch das soziale Handeln. Und das hört einfach an Kapitel 28 auf, in Rom. Paulus ist einfach in Rom gefangen und dann ist Schluss. Man weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Warum? Weil die Geschichte weitergeht und zwar mit uns. Das ist ein offenes Ende. Und deswegen ist es für uns auch so relevant und bedeutungsvoll. Wir lesen zusammen Kapitel 1. Vers 4. Als er sie an jenem Tag versammelte, befahl er ihnen, also Jesus, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern dort zu warten, bis die Ankündigung Gottes sich erfüllen würde, die er ihnen mitgab. Denn Johannes hat, so sagte er, mit Wasser getauft und die Menschen durch das Zeichen des Wassers als Gottes Eigentum gezeigt. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und zwar bald, in wenigen Tagen. Da fragten sie ihn, bedeutet das, dass du in diesen Tagen das Reich Israel wieder aufrichten wirst? Er antwortete, es ist nicht eure Sache, Gottes Pläne ganz Judäa, in Samaria und bis in die entferntesten Länder der Erde. Als er das sagte und sie alle auf ihn hinschauten, wurde er aufgehoben. Eine Wolke umschloss ihn und entzog ihn ihren Augen. Während sie aber unverwandt zum Himmel starrten, wohin Christus ihren Augen entschwunden war, standen plötzlich zwei Männer in lichtglänzenden Gewändern bei ihnen und sprachen sie an: Ihr Galiläer, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der eben von ihr weggenommen wurde in Gottes Welt, wird auf dieselbe Weise wiederkehren, in der ihr ihn habt weggehen sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von der Höhe, die Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Fußweg von 15 Minuten entfernt. Als sie an ihrem Haus ankamen, stiegen sie ins Obergemach hinauf, wo sie sich in jener Zeit aufhielten, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon von der Partei der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle lebten dort im gemeinsamen Gebet mit den Frauen zusammen, mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Meine Leitfrage heute Morgen ist: Wie können wir uns dem Geist Gottes öffnen? Wie können wir uns Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt öffnen und sie auch erfahren? Und ich glaube, viele Menschen können deshalb mit dem Christentum nichts anfangen, weil es einfach nur Worte sind. Und weil sie nicht spüren und empfinden, dass Gott tatsächlich in ihnen gegenwärtig ist. Und dieses Gespür ist auch verloren gegangen durch so viel Stress und Ablenkung und Verstandesaktivitäten, in denen wir teilweise Tag für Tag uns verfranzen. Und meine Leitfrage ist: Wie können wir uns dem Geist Gottes öffnen, persönlich, der Gegenwart Gottes, des Geistes Gottes und dem Handeln des Geistes? Und wie können wir uns auch zusammen als Gemeinde, als Gemeinschaft von Sündern, die wir sind, wie können wir uns im Hier und Jetzt Gottes Geist öffnen? Denn darum ging es damals. Es ging ja darum, dass Jesus sagte in Vers 4, ich habe jetzt hier auch selber eine Fernbedienung, ich denke, warte mal, ich will mal sehen, ob es funktioniert. Geht das?
Ja.
Habe ich das gemacht?
Ich weiß nicht.
Danke. Wenn man jetzt mal Vers 4 guckt, da hat Jesus ja gesagt, er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern dort zu warten. Das ist doch faszinierend, das ist doch interessant und das ist doch auffällig, finde ich. Das ist doch der erste Punkt, dass es darum geht, persönlich erstmal zu warten. Normalerweise könnte man sagen: Ey, Jungs, Mädels, da waren ja Frauen dabei, eventuell waren sogar Kinder dabei. Los, beeilt euch, verliert keine Minute, seid aktiv, macht die Termine, verabredet euch mit den Nachbarn. Geht in die nächsten Städte. Das Wort muss weiterwachsen. Wir Und das ist das, womit die ganze Geschichte hier anfängt. Es ist eine Achtsamkeit, bei sich selbst zu sein. Es ist eine Ebene des Hierseins. Und das Ganze wird ja dann noch verschärft in Vers 10. Wenn wir da jetzt mal hingucken, dieses Warten, wie das zu verstehen ist. Während sie aber unverwandt, oder zum Schreibfehler, zum Himmel starten, wohin Christus ihren Augen entschwunden war. Also Jesus ist in die unsichtbare Welt Gottes wieder hinübergewechselt. In Gottes Bereich der Wirklichkeit, sodass sie ihn nicht sehen können. Die Wolke ist nicht so ein Raumschiff, mit dem er dann in den Himmel geflogen ist oder sowas. So darf man sich das nicht vorstellen, sondern Wolke ist immer das Zeichen für Gottes Gegenwart. Und damit war er ihren Augen entschwunden, aber er war da. Er war gegenwärtig, nur unsichtbar. In einer anderen Dimension. Und dann standen plötzlich zwei Männer in lichtglänzenden Gewändern bei ihm. Und die Sterne, also die Jesus-Freunde, standen da und guckten und guckten und guckten. Und die sagen ihm: Ihr Galiläer, was steht ihr hier und schaut? Oh Mann, sind da viele Fehler. Steht ihr hier und schaut zum Himmel. Dieser Jesus, der eben von hier weggenommen wurde, in Gottes Welt, wird auf dieselbe Weise wiederkehren, in der ihr ihn habt weggehen sehen. Das heißt, steht doch nicht da und starrt da irgendwelche Löcher in die Luft, sondern macht euren Kopf runter, schaut nach links, schaut nach rechts und guckt mal, wer da neben euch, um euch ist. Seid da, seid im Hier, seid im Jetzt, seid anwesend in euch selbst. Später führt Paulus dann aus dem ersten Korintherbrief, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Seid in euch selbst da, seid hier auf der Erde, seid geerdet und schaut euch um. Seid in euch selbst gesammelt und schaut, wer um euch herum ist, was ihr für Begegnungen habt, was ihr vielleicht für Möglichkeiten habt, euch beizustehen gegenseitig, was die ersten Christen dann ja taten, in sozialer Hinsicht, in praktischer Hinsicht, in so vielerlei Hinsicht. Warum starren die Jünger denn? Warum stehen die da und starren Löcher in die Luft? Ich weiß es nicht. Lukas beantwortet das nicht, der das aufgeschrieben hat. Vielleicht sind sie einfach völlig verblüfft, weil sie das erlebt haben, wie Jesus in die unsichtbare Dimension wechselt. Vielleicht dämmert ihnen auch eine Erkenntnis, weil die Wolke war damals bekannt für die Leute als Zeichen der Gegenwart Gottes. Mensch, Gott macht vielleicht seine Verheißung wahr. Jetzt ist Jesus im Regierungssitz, jetzt nimmt er sozusagen den Chefsessel ein. Vielleicht haben sie es erkannt, weil die Wolke stand ja für Gottes Herrschaft, für Gottes Gegenwart. Oder sie waren einfach nur total verwirrt und haben die ganze Zeit mit Jesus zusammengelebt und jetzt war er auf einmal weg. Und sie haben überlegt, wann nun? Von wo wie nun? Und sind wir allein. Das ist ja blöd. Also sie haben bestimmt verschiedene Gefühle gehabt dabei, aber die Antwort der Boten ist ganz klar: Starrt nicht nach oben, sondern bleibt bei dir selbst, bei euch selbst. Schaut nach links und rechts, da sind Menschen. Und das sind Menschen, die wir vielleicht kennen, aber die wir vielleicht noch nicht kennen. Oder die wir vielleicht nicht wirklich kennen. Und die Menschen, die haben Bedürfnisse nach Wertschätzung, gebraucht zu werden, besonders die ärmeren Menschen, haben nicht Bedürfnisse nach Almosen, sondern nach dem Gefühl, gebraucht zu sein, beteiligt zu sein und in Kontakt zu kommen. Und seid hier auf der Erde in eurem Geist, in eurem Bewusstseinszustand völlig gegenwärtig. Seid jetzt, seid hier. Und denkt dran, dass der Heilige Geist kommen wird und dass er die Kraft euch geben wird, auch anderen Raum zu geben und anderen in Kontakt zu bringen mit ihrem Schöpfer. Für mich ist das eine Entdeckungsreise gewesen, die ich in den letzten Jahren so gemacht habe, was das Verständnis von Gebet anbelangt. Für mich ist Gebet früher immer gewesen, eine stille Zeit oder so, mit bestimmten Zeiten, die ich einhalte. Ich meine, das mache ich heute auch noch, dass ich meine bestimmten Zeiten habe, die ich verbringe, wo ich einfach nur still bin, wo ich auch gerne das Vaterunser eigentlich immer bete, seit einigen Jahren. Aber für mich ist Gebet jetzt viel mehr geworden, seit einigen Jahren. Für mich ist Gebet das, was die Jünger da erleben im Obergemach. Für mich ist es ein Bewusstseinszustand. Es ist eine Haltung, viel mehr jetzt noch manchmal. Oder mache ich eigentlich sowieso immer. Aber die Liste ist völlig zweitrangig. Ich habe gelernt, dass Gebet viel, viel mehr Hören ist. Man kann auch sagen, statt gegenwärtig sein, kann man auch sagen, es ist eine Haltung des Hörens. Und diese Haltung sollten die Jünger einnehmen. Deswegen sagt er, wartet und starrt nicht Löcher in die Luft, sondern seid hier, seid gegenwärtig, seid bewusst und seid präsent. Also Gebet bekommt hier eine ganz andere Dimension als dieses, was wir, vielleicht auch der ein oder andere von euch, für ein Verständnis haben, dass Gebet etwas ist, was wir tun. Es ist auch ein Tun, aber nicht nur, sondern es ist auch ein Sein. Es ist auch ein vor Gott Sein, es ist auch ein Stillsein. Es ist ein Gang in die Tiefe, in die Stille, in das Schweigen, in das Sitzen. Einfach nur zu sitzen, gegenwärtig zu sein. Das ist gemeint mit Warten. Mit Warten ist nicht gemeint passiv abwarten, sondern ein achtsames, ein Gewahrsam im Hier und Jetzt. Und für mich hat das eine ganz neue Dimension auch gebracht, Gott zu erfahren und zu erleben. Nicht nur irgendwelche Worte zu hören oder zu sagen oder so, sondern zu spüren, Gott ist gegenwärtig. Weil ich nämlich gegenwärtig bin. Weil ich mich nämlich nicht selbst verloren. Was nützt das, wenn Gott gegenwärtig ist, aber wir sind es nicht? Und das müssen wir lernen. Das müssen wir neu lernen. Mein Anliegen ist das auch, dazu beizutragen, dass wir das neu wieder lernen. Selber gegenwärtig zu sein. Da zu sein. Ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass die erste Frage, die Gott gestellt hat an den Menschen, die ersten Menschen, Adam, wo bist du? Er wusste ja, wo er war. Aber Adam hatte sich selbst verloren. Er war nicht da, er war nicht präsent, er war nicht in sich selbst. Er hatte sich verführen lassen, er war abgeirrt. Er dachte, er müsste selber Gott sein. Und das finde ich spannend. Das ist für mich, meine Geschichte persönlich in den letzten Jahren, eine ganz große Veränderung, die ich erlebt habe in meinem Verständnis von Gebet. Und dieses Verständnis, das ist auch sehr befreiend für mich. Und auch sehr entlastend und auch sehr entspannt, weil ich gar nicht bestimmte Litaneien brauche oder denke, ich müsste jetzt bestimmte Aktivitäten, als Gebet als Aktivität haben, sondern es ist wie so eine Flatrate, um das mal anders auszudrücken. Es ist so ein Bewusstseinszustand. Es ist ein Hören, ein Empfangen, weniger ein Tun. Guck doch mal, wie das ausgedrückt ist hier. Ich finde deswegen auch die Übersetzung sehr gelungen. In Vers 14, als die Jünger Obergewahr sind, sich alle lebten dort in gemeinsamem Gebet mit den Frauen zusammen, mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Sie lebten dort in gemeinsamem Gebet zusammen. Das ist auch nicht so sehr die Betonung auf Aktivität, sondern auf Leben, auf Sein, auf eine Haltung. Und dann kommt eine explosive Kraft nach einigen Tagen. Und die Erfahrung des Heiligen Geistes machen die dort im Obergemach nach zusammenleben. Persönlich für dich, wie ist es bei dir? Bist du anwesend? Hast du ein Verständnis von Gebet, was ein Zustand ist, was ein Bewusstseinszustand ist? Hast du ein Empfinden für Gottes Gegenwart, weil du selbst in dir zu Hause bist? Spürst du etwas von Gottes Anwesenheit in deinem Körper? Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Nicht nur mit den Gedanken. Nicht nur mit den Gedanken, sondern mit dem Körper. Das ist so verloren gegangen. Jahrhundertelang haben die Menschen viel kontemplativer, achtsamer gelebt, weil sie nicht dieses Verständnis hatten, sie müssten die Welt retten, sie müssten alles selber regeln. Und es gab auch nicht so viel Zerstreuung. Und bei uns ist es so, dass wir uns wieder neu selber zusammensammeln müssen. Deswegen kann man auch sagen, dieses, was Jesus sagt, wartet, kann auch sein, kann man auch übersetzen mit, sei gesammelt, sammel dich selbst wieder ein, denn du bist zersplittert, zerstreut. Sammle die Stücke deines Selbst, deines wahren Selbst, deines Ich, sammle die wieder ein. Sei gesammelt als eigenes Ich, aber auch als Gemeinschaft. Da zu sein, zu sitzen, vielleicht die Augen zuzumachen und wach zu sein. Jesus hat ja immer wieder gesagt, wachet und betet. Ist auch interessant, diese Kombination. Wachsam sein, horchen, hören. Aus einer Tiefe und einer Stille heraus. Da heraus wächst die Mission Gottes. Und ich habe das mal nachgeschlagen in der Apostelgeschichte. Einige Stellen zum Stichwort Gebet. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte. Apostelgeschichte 6, Vers 6. Als sie gebetet hatten, legten sie ihm die Hände auf. Apostelgeschichte 10, Vers 2. Der, in Klammern des Cornelius, ein Hauptmann, der alle Zeit zu Gott betete. Das Wort alle Zeit steht da wirklich dran. Wie kann man alle Zeit beten? Wenn das eine Aktivität ist, geht das nicht. Wenn das ein Bewusstseinszustand ist, geht das nicht. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Und dann passierte eine Befreiung aus dem Gefängnis. Apostelgeschichte 20, Vers 36. Als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete. Die Rede ist von Paulus. Apostelgeschichte 22, Vers 17. Als ich im Tempel betete, das erzählt Paulus, geriet ich in Verzückung und hatte eine Vision. Es ist immer wieder diese Reihenfolge: Sein, Dasein, gegenwärtig sein, präsent sein, bei sich selbst sein, horchen, hören. Und aus diesem Dasein kommt dann die Aktivität. Immer wieder diese Reihenfolge. Immer wieder das Interessante, dass Gott etwas tut, dass Gott aktiv ist, dass er lebendig handelt und persönlich machtvoll wirkt. Und deswegen ist das so wichtig, wenn wir uns fragen, wie können wir uns im Geist Gottes öffnen. Für mich ist das Wichtigste, die wichtigste Entdeckung für mich in den letzten Jahren ist, selbst da zu sein. In mir selbst zu Hause sein, bei mir selbst zu sein. Raum zu haben. Der Raum kann auch, wenn ich mein eigenes Selbst als Raum sehe, können auch Gedanken da sein, können auch Gefühle da sein. Das kann alles kommen und gehen, aber ich brauche mich nicht darin zu verlieren. Ich kann einfach durch Sitzen, durch Schweigen, durch Atmen, Achtung auf Einatmen und Ausatmen, kann ich einfach wirklich in mir zu Hause sein, in meinem Körper wohnen. Das ist ja auch so ein Einatmen. Wartet, ist das Einatmen, und dann geht und verändert die Welt, das ist Ausatmen. Aber dann geht es wieder ins Warten, das ist ein Grundprinzip. Das ist nicht so, dass sie einmal warten sollen und dann den Rest der nächsten 1000 Jahre sollten sie nicht mehr warten, dann sollten sie nur noch tun und handeln. Das ist ein Grundprinzip. Wartet, atmet ein und dann atmet aus, dann geht und dann verändert die Welt mit seinem aktiv. Und das müssen wir wiederfinden, das ist bei uns sehr stark verloren gegangen und es wird ja jetzt schon gefordert, dass in Schulen, dass wir eingeführt wird, Meditation oder Kontemplation, Achtsamkeitsübung, einfach nur Konzentrationsübung, weil sich kaum noch jemand konzentrieren kann, weil man nicht da ist, weil man sich selbst in tausend Prozessen, meistens im Gedankenkarussell, verliert. Mein Wunsch ist es, dass wir ein Gespür wieder erlangen, eine Erfahrung für Gottes Güte, für seine Annahme und seine Gegenwart, und die Lebendigkeit und den Frieden und die Tiefe seines Geistes erleben. Es ist die Mischung aus Einatmen und Ausatmen und es ist der Rhythmus aus Sammlung und Sendung. Letzte Woche habe ich so ein bisschen sowas erlebt. Ich hatte etwas Urlaub genommen, ich hatte 3 Tage Urlaub und Zeit genommen und habe mich wieder gesammelt. Ich war in den letzten Wochen sehr gestresst und hatte Schwierigkeiten und da muss ich, wenn ich Stressphasen habe, muss ich umso mehr, ich sag mal, die Zeiten des Sitzens und des Nichtstuns, des Hörens einbauen. Das mache ich auch. Und jetzt war es soweit, jetzt wollte ich gerne mal Urlaub nehmen und dann habe ich Ruhe gehabt und Erholung gehabt. Und aus dieser Erholungszeit, da ist eine lustige Begegnung entstanden, und zwar mit ich dann zum Arzt gegangen und habe dann über eine Stunde oder anderthalb Stunden vor der Tür gewartet, weil dann war das im Wartezimmer viel zu stickig und zu stickig und zu voll. Da habe ich gefragt, ob ich auch draußen warten kann. Habe ich draußen gewartet. Und da bin ich auch so hin und her gegangen, habe so mit Gott gesprochen, war einfach nur still, habe die Umgebung wahrgenommen. Das ist auch eine schöne Hilfe, wenn man die Natur wahrnimmt, die Blätter betrachtet, jetzt gerade in dieser Zeit, die Bäume betrachtet. Ohne dauernd zu denken, ohne dauernd zu analysieren und zu bewerten, sondern einfach nur betrachten, einfach nur die Wahrnehmungsebene. Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass da schräg gegenüber an dem Haus zwei Frauen gearbeitet haben. Eine ältere und eine so mittelältere. Und die kannte ich über Schule und Kinder, also große Kinder und so weiter und so fort. Und dann bin ich weiter, habe nur kurz gewunken, hallo, ja, und bin ich so weitergegangen. Und dann hatte ich irgendwie den Impuls, soll ich mal rüber. Dann bin ich da rübergegangen, habe ich wieder geguckt, was sie da machen und so. Und dann habe ich die Hecke geschnitten. Und das war aber so schwer, mit einer Säge und mit so einer Astzange. Das war so wahnsinnig schwer, dass die da nicht richtig hinkamen. Und dann habe ich von außen geguckt und dachte, Mensch, vielleicht komme ich da ran und so. Dann habe ich da mitgeholfen und rausgezogen und das gemacht und so. Und die waren so glücklich und so froh und die hatten sowieso schon Spaß, weil sie das immer nicht hingekriegt haben. Und dann haben wir da zu dritt geübt und haben zu dritt irgendwie gelacht, weil es klappte, es war ganz schwierig, weil es alles so verwachsen war, in den Zaun reingewachsen, so dicke Dinger und so, dicke Äste. Ja, und dann einfach gesägt und weiter. Und dann haben wir es aber geschafft und dann war der Zaun befreit und dann war es abgeschnitten und abgesägt. Aber der Impuls, der kam eigentlich daraus, geh rüber, sprich sie mal an und stehe ihm bei. Es ist klein, es ist unbedeutend, das ist nicht viel, was es bedeutet, aber es ist für mich wertvoll gewesen und die hatten auch ihren Spaß und auch ein bisschen praktische Hilfe. Aus dem Blick heraus, es ist ein Beziehungsgeschehen und die zu meiner eigenen inneren Zufriedenheit. Ich habe mich dadurch zufriedener gefühlt. Ich habe mich geradezu aus Versehen sozusagen bedankt, das ist ja bescheuert, dass ich mich bedankt, die haben mich ja nicht bedankt, aber ich habe mich bedankt, weil das eben eine schöne Beschäftigung für mich war, während ich da beim Arzt war. Aber das kam aus dieser Stille, das kam aus diesem einfachen Dasein heraus mit Gott. Jetzt wollte ich gerne euch anbieten, das vielleicht mal einzuüben und zusammen zu gucken, wie ist dein Verhältnis, dein persönliches Verhältnis zur Stille, zum Hören. Wie ist dein Verhältnis zum gegenwärtigen Moment? Oder starrst du irgendwie in die Zukunft oder in die Vergangenheit und sagst, ja, wo bin ich denn, wo ist denn was? Ach da, meine Vergangenheit, ja, das ist ja alles toll, interessant oder auch schlecht und Scherbenhaft. Ach Zukunft, ja, da wird vielleicht die Erfüllung kommen oder da wird vielleicht... Starrst du Löcher in die Luft? Oder bist du ein Gedankenkarussell? Lass uns mal das Üben einüben, ins Schweigen zu gehen. Vielleicht hilft es dir, bequem zu sitzen, Schulter so ein bisschen zu entspannen. Alles, was da ist, was im Gedanken ist, darf alles sein. Bloß nicht irgendwas bekämpfen, dann bist du schon wieder beschäftigt. Aus dem Beschäftigungsmodus, aus dem Tunmodus und aus dem Gedankenmodus aussteigen. Die Gedanken einfach sein lassen, kommen und gehen lassen, wie sie wollen. Alles wahrnehmen, auch Widerstand wahrnehmen, alles erlauben, was er hat. Aber in dir selbst zu Hause zu sein, in dir selbst zu sein, gesammelt zu sein, zu sitzen, zu hören. Wach sein, bewusst. Es ist nicht nötig, dass du woanders bist. Deinen Körper zu bewohnen, während du hier bist. Bemerken, dass du lebendig bist. Und dann würde ich dich bitten, Steffen, das mal einzuspielen. Es gibt so eine Hilfe. for 2 minutes heißt das, und dann ist man normalerweise im Countdown. Man hört im Hintergrund das Geräusch der Wellen. Jetzt fand ich es aber auch gut, dass wir es nicht gehört haben. Aber es macht nichts, wenn man etwas hört. Es ist nur wichtig, dass wir diesen Zweiklang verstehen zwischen Sammlung und Sendung. Und dass wir aus der Grundhaltung der Stille heraus verstehen, dass da heraus Kraft und Vision und Mission und Gesellschaftsbezug von Gemeinde erwächst. Lass uns das in dieser Woche so umsetzen und umsetzen, dass schon